herbei, oh ihr Podcast-Hörer und Podcast-Hörerinnen. Und willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenlieder-Podcasts.
Hallo.
Das ist Hallo-Kram von Martina Hergt und ich bin Katrin Mette.
Ja, du bist Pfarrerin, Ehrenamtsakademie in Sachsen und ich arbeite in der Arbeitsstelle Kirchenmusik.
Vielleicht denkt ihr euch jetzt schon, oder ihr habt es auch schon in der Ankündigung gelesen, wir reden jetzt über das Lied Herbei, o ihr Gläubigen. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 45 und im Gesangbuch steht bei den Angaben, wer die Texter sind, da stehen gleich viele Namen, da steht Friedrich Heinrich Ranke, da steht John Francis Wade und da steht auch Jean-François Baudery. Bei der Melodie steht John Reading mit Fragezeichen. Also in den Angaben gibt es neben den Fragezeichen auch mehrere Klammern und so. Die Entstehungsgeschichte des Liedes scheint also etwas kompliziert zu sein. Es ist das Lied für das Christfest, also für den 25. Dezember. Manchmal liest man auch vom Christfest 1, römisch 1. Martina, was hat es damit auf sich?
Na, Christfest 1 ist der 25. Dezember, Christfest 2 ist in deinem Gottesdienstbuch und der Perikopenordnung der 26. Dezember, der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag. Eigentlich ist der Hauptgottesdienst aber am ersten Feiertag, am 25. Und in vielen Ländern ist auch am 25. erst die Bescherung. Als Chorsängerin, liebe Katrin, kommt man an dem Lied eigentlich nicht vorbei. Es gibt da einen sehr bekannten Satz und der gehört wirklich fest zu den Repertoirestücken eines Chores in der Weihnachtszeit. Den kennt man und ihr könnt euch gerne viele, viele schöne Einspielungen auf YouTube dazu anhören.
Oh,
Du wirst es nicht glauben, mir ist dieses Lied dieses Jahr in meinem Sommerurlaub begegnet.
Oh, das ist ja mal eine spannende Geschichte.
Ja, pass auf, ich erzähl dir das. Wir waren mit dem Auto unterwegs in einem italienischen Nationalpark. Das waren Gebirge im Süden von Italien, so auf halber Strecke zwischen Rom und Neapel. Es war Hochsommer, früher Abend. Wir sind so auf so einem Plateau angekommen. Über uns haben wir den Hügel des Berges gesehen, den Gipfel des Berges und darauf eine Kirche. Und wir sind dann hochgegangen zu diesem Gipfel. Wir wollten uns die Kirche angucken. Wir waren ganz allein, also meine Familie und ich. Es war kein Mensch zu sehen. Wir sind immer höher hinaufgestiegen und auf einmal fällt uns auf, rechter Hand so im Felsen, eine Tür. Wir gehen rein und stehen in so einer Art Felshöhle, Felsgewölbe. Es war ziemlich dunkel da, so Dämmerlicht. Man konnte so ein bisschen was erkennen, nämlich eine Felswand, zerklüftet mit Vorsprüngen, kleinen Ausbuchtungen, so ich sag mal Mini-Felsformationen. Und in den Felsformationen hat man kleine Häuser gesehen, wie beim kleinen Erzgebirge. Kannst du dir vorstellen, ne? Nur, dass die Häuser ein bisschen südländischer aussahen. Und in einer Felsausbuchtung hat man auch so eine Figur erkannt mit kleinen Schafen. In einer anderen waren mehrere Personen zu erkennen, so als Gruppe. Und auf einem Felsvorsprung über der Gruppe hockte ein Engel. Und ich habe aber noch nicht so richtig verstanden, was das alles soll. Deswegen haben wir uns nach einem Lichtschalter umgeschaut und haben auch einen gefunden und haben dann gedrückt. Da ging ein Licht an, es wurde so wie so Dämmerlicht, also Rottöne wie Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Und es war aber nicht nur der Lichtschalter, sondern offenbar auch der Musikschalter. Also es ging auch Musik an und kannst dir vorstellen, was jetzt kam. Adeste Fidelis, ja, unser Wochenlied erklang von so einem Tenor gesungen oder vielleicht war es auch ein Bariton, weiß ich jetzt nicht, aber so eine sehr ausdrucksstarke Stimme. Und dann habe ich auch wirklich erkannt, was da zu sehen war. Es war natürlich eine Krippenszene, ne? Maria, Josef, das Kind und andere Leute drumherum. Und das alles im Hochsommer, es war schon irgendwie beeindruckend. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Entstehungsgeschichte schauen, ich finde, das hat was von einem Krimi. Jetzt nicht, weil es mit einem Verbrechen zu tun hat, allerdings, wer weiß das schon, sondern weil bisher eigentlich noch nicht geklärt ist, wie das Lied entstanden ist, wer das geschrieben hat. Ich dachte, wir versuchen mal die Fäden zu entwirren und vielleicht damit anzufangen, erstmal die Personen vorzustellen, die im Gespräch sind, wenn es um die Liedgeschichte geht. Ja, und wir fangen mal mit der ersten Person an, mit John Reading. Der ist beim Text verzeichnet, nee, bei der Melodie. Der ist als Melodist im Gesangbuch zumindest angegeben. John Reading, Martina, hast du da was rausgefunden?
Ja, da ist angegeben, dass die Melodie vor 1681 oder 1782 entstanden ist. Und es gibt vier Readings, die zur selben Zeit gelebt haben, die auch teilweise an selben Orten tätig waren. Wahrscheinlich waren die auch irgendwie verwandt. Zwei davon kommen aus Autoren in Frage für unser Lied. Aber auch nicht ganz sicher, weil Nebel, 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 Krimi, du weißt, so ein bisschen, alles bleibt ein bisschen ungefähr. Es gibt noch eine andere Person, die auch in Frage käme, nämlich John Francis Waite. Der hat 1710, 1711 bis 1786 gelebt und der ist der Texter und Komponist unseres Liedes.
Aber naja, er ist als Texter und Komponist im Gespräch, ne?
Im Gespräch, sagen richtig, so. Ja. Und vor allen Dingen war er Kopist, der hat Noten kopiert und es ist auch anzunehmen, nebelig natürlich, wir wissen es nicht genau, dass er vielleicht sogar auch der Autor der Melodie war, weil er nämlich die älteste Abschrift vorzuweisen hat von diesem Lied.
Ja, da kommen wir noch drauf. Ich wollte noch was sagen, er ist ein gebürtiger Engländer. Wahrscheinlich ist er zum Katholizismus konvertiert. Das wissen wir nicht genau. Also er war auf alle Fälle katholisch. Ob er konvertiert ist, steht in Frage. Könnte auch sein, dass er von Haus aus Katholik war. Und er hat aus politischen Gründen eine Zeit lang in Frankreich gelebt, kehrte dann aber nach England zurück, nach Lancashire und starb dort auch.
Und dann gibt's noch Étienne Jean-François Bauderie, 1764 geboren, 1832 gestorben. Der soll an den Text auch bearbeitet haben oder mitgearbeitet oder vielleicht ist er auch der Autor. 1794 ist hier als Quelle angegeben im Gesangbuch für die Entstehung. Und ich habe hinten im Gesangbuch gefunden, dass der Herr Bauderie ein katholischer Priester war. Ja, er ist während der Zeit der Französischen Revolution nach London ins Exil gegangen und er hat dort eigentlich sich als Seelsorger der dorthin geflohenen königstreuen Franzosen betätigt wurde dann 1827 Bischof von Versailles und ist auch dort gestorben.
Wir haben jetzt schon einen Engländer, der in Frankreich gelebt hat, und einen Franzosen, der in England gelebt hat. Jetzt kommt noch ein Deutscher dazu.
Okay.
Friedrich Heinrich Ranke. Der hat gelebt von 1798 bis 1876. Und das ist jetzt, das ist das Schöne, das ist gesichert, dass er der Verfasser des deutschen Textes ist und dass er den Text aus dem Lateinischen übertragen hat. Der ist in Thüringen geboren und es ist der Bruder von Leopold Ranke, dem bedeutenden Historiker. Er hat mit einigen Umwegen Theologie studiert, unter anderem in Jena und Halle an der Saale. Er war Pfarrer in der Nähe von Nürnberg, übersetzte englische Erweckungsliteratur und trieb wissenschaftliche Studien. Er war mal ganz kurz Dogmatikprofessor in Erlangen und hat dann lange Jahre in der Kirchenleitung gewirkt. Er ist 1876 in München gestorben und von ihm stammt nicht nur der deutsche Text unseres Wochenliedes, sondern auch der Text von Tochter Zion.
Mhm.
Ja, jetzt kommen wir mal zur Entstehungsgeschichte unseres Liedes. Ich fange mit dem Text an und du, Martina, erzählst dann was zur Melodiegeschichte.
Gut.
Okay, also jedenfalls, wir sagen mal, was möglich ist, ja, wie es vielleicht gewesen ist.
Leg los, der Text.
Es war ja ursprünglich Latein, das Lied, auf Latein. Und es gibt einen lateinischen Liedtext in zwei Fassungen. Beide Fassungen haben vier Strophen. Strophe 1 ist in beiden Fassungen identisch. Es unterscheiden sich aber Strophe 2, 3 und 4. Die erste Fassung ist bei John Francis Wade tradiert. Und zwar erstmalig, das hast du vorhin ja schon gesagt, in einer Handschrift von ihm, die nicht datiert ist, die man aber so auf das Jahr 1743 datiert. Man weiß aber nicht, ob er den Text selber verfasst hat.
Oder nur abgeschrieben hat,
ja,
als Kopist.
Vielleicht hat er auch die erste Strophe vorgefunden und sich die anderen drei ausgedacht.
Okay,
das war jetzt Fassung 1. Fassung 2 mit identischer erster Strophe, ne? Aber anderen Strophen 2 bis 4 findet sich, vor allem in französischen Quellen, ab 1790. Und diese Fassung wird mit diesem Étienne Jean-François Baudery in Verbindung gebracht. Baudery hat das Lied nämlich in die von ihm neu herausgegebenen liturgischen Büchern seiner Diözese in die Weihnachtsliturgie aufgenommen. Baudery hat selber nicht behauptet, den Text verfasst zu haben, aber er hat einen Biografen, nämlich Félix Dupin-Loup, der hat es behauptet. Deswegen denkt man, oder deswegen ist der eben auch als Verfasser des Textes im Gespräch. Und irgendwann sind alle sieben Strophen zusammengenommen worden. Ne? Also die erste Strophe war ja identisch und dann jeweils nochmal Strophe 2, 3, 4 in verschiedenen Fassungen. Und die erschienen erstmalig zusammen 1827 in Paris.
Spannend. Auch bei der Melodie geht es genauso verwirrend und auch spannend weiter. 1797 gab Vincent Novello, das war ein portugiesischer Musiker und Organist, in der portugiesischen Botschaft in London den Namen dieser Melodie an. Die war damals sehr populär. Und da hat er einen Komponisten darunter geschrieben, nämlich Reding. Und es gab damals vier Komponisten, habe ich schon gesagt, mit dem Namen, die im 17. Jahrhundert diesen Beruf zeitgleich ausführten. Und zwei davon können dem Lied zugeordnet werden. Da gibt es zum einen den John Reading, den Älteren, 1645 gelebt bis 1692, englischer Komponist und auch Organist. Und er war wahrscheinlich der Vater von dem zweiten John Reading, der hat später gelebt, 1685 bis 1774. Von dem zweiten ist etwas weniger bekannt. Nummer 1 wurde in Lincoln geboren und war Chorknabe an der Kathedrale von Winchester tätig. Nummer 2, so habe ich gelesen in dem Buch Wer ist wer im Gesangbuch, hat er in der Chapelle Royale in London studiert und nahm 1700 eine Organistenstelle am Dulwich College an, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, wurde Kapellmeister, ist aber dann später nach London zurückgekehrt, hat als Domorganist am Winchester College dann auch noch agiert. Also wahrscheinlich waren die beiden miteinander verwandt. Auf jeden Fall ist dieser Bericht von dem portugiesischen Musiker, von dem Novello, zweifelhaft. Vieles spricht gar nicht für eine Autorenschaft von den beiden Readings, sondern eher von John Wade, den wir schon kennengelernt haben bei dir. Es ist einfach so, dass bei ihm die ältesten Abschriften des Liedes zu finden sind.
Ja. Aber der Baudery ist eben auch immer noch als Verfasser der Melodie im Gespräch.
Also mit im Gespräch.
Mit im Gespräch, ja, ja.
Also ich würde das mal so sehen, ich meine, wenn sowas ganz populär ist und adaptiert wird, dann wird es doch in verschiedenen Fassungen gesungen. Und wie willst du da noch nachprüfen, wo war der Anfang?
Naja, wenn du alte Handschriften hast, die sich früher datieren lassen, Das stützt jedenfalls schon dann die These in der Verfasserschrift, aber das war ja alles ungefähr gleich. Ne? Also von den Readings haben wir ja keine Handschriften. Das ist sozusagen nur durch den Portugiesen überliefert. Bei Wade haben wir Handschriften, bei Bourderie auch. Aber keine Ahnung, ob die sich die Melodien ausgedacht haben. Ne?
Auf jeden Fall hat diese Melodie ja was sehr Volkstümliches. Und ich kann mir so richtig vorstellen, dass das ein Gassenschlager auch war. Ne? Sehr beliebt, sehr populär. Wie ging es weiter, Katrin?
In der weiteren Liedgeschichte spielen jetzt wieder diese unterschiedlichen beiden Fassungen eine Rolle. Also die eher sozusagen im britischen Bereich tradiert wurde und die Fassung aus dem französischen Bereich. Also die Fassung von John Francis Wade, also die bei ihm überliefert ist, die wurde vielfach ins Englische übersetzt und sie wird heute immer noch gesungen in England in dieser Version. Bekannt ist vor allem die Übersetzung von Frederick Oakley. Und da ist zumindest die Strophe 1 auch in unserem Gesangbuch mit abgedruckt. Friedrich Heinrich Ranke, das war dieser deutsche Theologe, der hat auf alle Fälle die lateinische Version von Wade nachgedichtet, auf Deutsch. Und die hat so Eingang in die deutsche, aber Achtung, evangelische Liedtradition gefunden. Also unser Wochenlied geht auf diese Übertragung zurück, die Ranke von der lateinischen Fassung des Liedes bei Wade gemacht hat. Mm. Und die zweite Fassung, die sich vor allem in Frankreich verbreitet hatte, die hat auch eine deutsche Nachgeschichte, allerdings im katholischen Bereich. Es war ein gewisser Josef Hermann Mohr, der eine deutsche Übersetzung der lateinischen Fassung vorgenommen hat, die er in den liturgischen Büchern von Bourderie gefunden hatte. Und diese Übersetzung von Mohr findet sich heute im aktuellen Gotteslob, also dem Gesangbuch der katholischen Kirche. Dort heißt das Lied, nun freut euch, ihr Christen.
Ja, deshalb schon mal drei Titel für dasselbe Lied. Weiter. Zur Melodie. Die deutsche Übersetzung, die wir vorliegen haben, die folgt natürlich ganz eng dem Melodiemuster. Und ich möchte nochmal so sagen, dass im Kontext der Zeit, wo dieses Lied entstanden ist, also im 17. Jahrhundert, dann solche Hirtenmusiken oder solche Weihnachtspastoralen ganz in waren, ganz populär waren. Und die waren oft in so einem Dreiertakt und haben da so dahin gewebt. Und da ist dieses Lied eigentlich untypisch gewesen. Es kommt ja ganz gerade daher. Es marschiert in einem, oder marschieren ist zu viel gesagt, aber es läuft in einem ganz geraden Zweivierteltakt. Fast wie so ein Hymnus, so eine festliche Eröffnung, so ein Einzug, so ein kleiner Triumphmarsch in Anführungsstrichen. Und dann noch in diesem festlichen G-Dur. Und noch dazu kommt ganz forsch dieser Quartsprung. Na, 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 na. Das hat ja so eine Signalwirkung. Na, 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 ta, tü, ta, ta, die Feuerwehr ist da. Das ist ja irgendwie so ein besonders markantes Motiv. Und dann hat das Lied eine ganz klare rhythmische Struktur. Die geht ins Ohr. Tonumfang umfasst eine Oktave. Besonders ist vielleicht noch, dass dieser hohe Ton in dem zweiten Abschnitt nach der Viertelpause kommt, bei Sehe das Kindlein uns zum Heil geboren. Das ist vielleicht so ein Achtungszeichen. Ah, hier passiert irgendwas Wichtiges. Wenn ich mir mal die Worte anschaue in den Strophen, dann heißt es bei der ersten Sehet, bei der zweiten heißt es Gott, bei der dritten Ehre, bei der vierten Strophe heißt es Dir. Wo habe ich die vierte Strophe? Dir Fleisch gewordenes Wort des ewigen Vaters. Also da ist so ein kleiner Marker. Und dann schreiten wir abwärts und dann gibt es bloß noch solche Sequenzen, die so immer ähnlich klingen, bloß ein bisschen höher gehen. Da geht es nochmal, oh lasset und anbeten, erste Strophe, dann geht es ein Stückchen höher, dann geht es nochmal ein Stück höher, dann ist am Ende der Abgesang zum Schlusston. Für mich hat das Lied irgendeine Ähnlichkeit, ich kann dir gar nicht sagen, mit Bunt sind schon die Wälder. Vielleicht ist das auch aus dem Nichts gegriffen. Auf jeden Fall ist es volkstümlich. Ist nicht ernst. Und ich habe gelesen, es war zunächst als privates Sololied geschrieben, aber wer das belegen kann, das würde ich jetzt auch mal hinterfragen, wenn schon so viel unklar ist, wer es eigentlich geschrieben hat. Ich kann es mir aber vorstellen, weil es ja doch ein bisschen belebt ist, so von der Struktur und ein bisschen ausufern. Es ist ja auch kein kurzes Lied, ne? Es ist lang. Auf jeden Fall hat es wirklich zahlreiche Varianten erlebt. Quer durch alle Bevölkerungsschichten und Konfessionen wird es gesungen und ist, glaube ich, auch beliebt, um diesem Fest dem Weihnachtsfest einen Glanz zu geben.
Ja, und nicht ohne Grund ist das da in dieser italienischen Höhle, ne? Wie so eine Opernarie präsentiert worden. Ne?
Da passt das eigentlich hin mit Sololied. Ne?
Ja, das irgendwie passt gut. So, das ich dachte auch schon. Gleich so, wie du das beschrieben hast mit dieser, mit der Hymne und so, das, so wird das auch praktiziert, das Lied. Ne?
Und das Lied ist ja auch im Text, Katrin, so voller Appelle, ne? Voller Aufforderung.
Total. Es fordert uns auf, zur Krippe zu kommen, das Kind anzuschauen, ne? In Strophe 1. Na, und dann natürlich da, durch diesen Kehrvers, ja, der sich ja in jeder Strophe wiederholt, die Geburt Jesu mit Anbetung, auf die Geburt mit Anbetung zu reagieren, gleich dreimal. Oh, lasset uns anbeten, oh, lasset uns anbeten, oh, lasset uns anbeten, den König.
Ja, und dann jedes Mal, wie gesagt, schon von der Melodie auf eine Strophe höher. Das hat ja eine Dramaturgie.
Ja, und wer ist der Adressat der Aufforderung? Vielleicht sind wir es, ja. Mhm. Man könnte es aber auch innerbiblisch denken. Dann sind es die Hirten und die Magier aus dem Osten, die angeredet werden. Ja, weiß ich nicht, ist beides möglich. Also es ist jedenfalls auch so, in den anderen Strophen wird auch immer jemand direkt angerufen oder angeredet. Strophe 1, vielleicht wir, die Gläubigen, vielleicht die Hirten, die Magier. In Strophe 2 ist es Jesus und er wird in seiner Göttlichkeit und Herrlichkeit adressiert. Und gleichzeitig wird klar gemacht, dass er sich total erniedrigt hat. Ja? Verschmähst nicht zu ruhen in Mariens Schoß. In Strophe 3 werden die Engel angesprochen, sie sollen das Gloria singen. Und in Strophe 4 wird nochmal Jesus angesprochen und mit einem Akzent darauf, dass diese Menschwerdung Gottes für uns geschehen ist. Ja? Ja, dir, der du heute Mensch, für uns geboren. Und dann wird sogar noch der Prolog des Johannesevangeliums zitiert. Christus, das fleischgewordene Wort des ewigen Vaters. Ja, viel mehr gibt es zu dem Text gar nicht zu sagen. Ich finde den jetzt nicht besonders poetisch tiefschürfend
und
so.
Und mal ganz echt von der Aufteilung, der Gewichtung dieses O lasset uns anbeten, das ist ja auch ein sehr langer Teil. Das zieht sich ja, das nimmt schon viel Raum ein. Was sagt das? O lasset uns anbeten, O lasset uns anbeten. Ja. Also so viel bringt das Lied textlich jetzt nicht.
Ich glaube, wenn du jetzt Leute auf der Straße fragen würdest, worum geht's denn in dem Lied, würdest du, glaube ich, nicht viele Antworten kriegen.
Ja, aber die würden sagen, oh, das ist so schön feierlich und so hymnisch das ist festlich und es eröffnet so schön die Christ.
Auf alle Fälle. Dieser feierliche Charakter, deswegen ist das Lied so beliebt. Ja. Du, ich will dir noch mal was Kurioses zu dem Text erzählen. Es gibt nämlich auch, passt jetzt wieder ein bisschen zu dieser, dass so viel unklar ist bei dem Lied, ne? Es gibt die Theorie, dass das Lied eigentlich eine Hymne gar nicht auf Christus ist, sondern auf Charles Edward Stuart. Das war ein Anwärter auf dem britischen Thron aus dem Geschlecht der Stuarts. Kennst du Maria Stuart? Mhm. Ne? Und der war katholisch, lebte in Italien im Exil. Und übernahm dann aber so mit Mitte 20, also das war dann so 1745, 46, einen militärischen Versuch, den schottischen und englischen Thron zu erobern. Man nennt das den zweiten Jakobitenaufstand, weil der Großvater von diesem Charles Edward Stuart, der hieß Jakob. Und dieser Aufstand scheiterte. Der Charles konnte als Zofe verkleidet entkommen. Und es gibt jetzt eben die Theorie, dass John Francis Wade oder wer auch immer den Text als Hymne auf diesen britischen Thronprätendenten geschrieben hat.
Jetzt setzt du noch ein Gerücht in Gang. Ja. Wo hast du das her?
Wikipedia, würde ich sagen. Ja, kann man vielleicht auch nicht, also die Theorie wird es schon geben, ne? Wie valide die jetzt ist, ich kann es mir nicht vorstellen.
Es gibt viele Verschwörungstheorien.
Ja, genau, es hat so ein bisschen, Verschwörung nicht, aber es ist ein bisschen abseitig.
Aber
okay.
Aber es macht es noch spannender.
Ja, genau.
Naja, unser Kriminebel, der lichtet sich eben nicht, es bleibt mysteriös. Im Gottesdienst, Katrin, im Christfest-Gottesdienst am ersten Feiertag, ich glaube, da macht man keine Experimente, da wird das Lied gesungen, festlich mit großer Orgel, viel Glanz, paar Silbermann-Registern, sage ich jetzt mal so, oder eben mit Bläsern, ist das ja auch wunderbar.
Weil würdest du die Zimbeln einsetzen?
Wenn ich welche hätte, ja.
Du, ich habe aber von Christa Kirschbaum, unserer lieben Kollegin, mit der wir auch schon mal eine Folge aufgenommen haben, gelesen, die schlägt vor, das Lied in drei Gruppen zu singen. Mit Gruppe 1 herbei, oh ihr Gläubigen, fröhlich triumphiere. Dann Gruppe 2, o kommet nach Bethlehem. Gruppe 3, sehe das Kindlein uns zum Heil geboren und alle singen dann zusammen, o lasset uns anbeten dreimal.
Okay, zweimal hören, einmal selber singen. Hören, wenn ich nicht selber immer aktiv bin, höre ich Texte und Lieder anders. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich wüsste bloß nicht, wie ich das verpacken soll im Gottesdienst. Würde ich da zu dem Wochenlied so eine Ansage machen und das mit den Leuten sortieren?
Es gibt doch manchmal so, ich kenne Gemeinden, die machen am zweiten Weihnachtsfeiertag
so ein Singen.
Weihnachtslieder singen und am Tannenbaum. Da könnte man es so machen.
Ja.
Übrigens gibt es das in seiner es gibt in der englischen Fassung ist das Lied auch auf diversen Weihnachtsalben berühmter Musiker zu finden. Bob Dylan, Frank Sinatra, Elvis Presley, Mariah Carey, John Legend, und eins ist schrecklicher als das andere. Ich kann allenfalls die Version der Punkband
Aber dann kann
Bad
ich
Religion akzeptieren.
Dann kann ich aber noch empfehlen, dass man mal bei Nils Landgren nachguckt, dem schwedischen Posaunisten. Der hat eine sehr, sehr schöne Fassung.
Ja, gucke ich mal vielleicht. Und wenn es dazu ein YouTube-Video gibt, würde ich es auch verlinken. Müssen wir mal nachschauen. Ja, cool.
So.
Dann frohe Weihnachten, würde ich sagen, oder?
Ja.
Lasst euch beschenken.
Und singt schöne festliche Lieder. Aber auch die kleinen leisen, die es auch noch gibt.
Ade.
Tschüss.